Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hier folgt die nächste Lesung, oder Sie kommen kurz vorher zum Büchertisch und kaufen Granada Grischun. Romana Ganzoni ist sicher gern bereit, Ihnen das Buch zu signieren. Also, schönen Nachmittag noch.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie herzlich begrüßen. Wir stellen hier heute ein Buch aus unserem Verlagsprogramm vor, das sehr außergewöhnlich ist. Und zwar die Beschäftigung mit Wittikow von dem Lyriker Herrn Donhauser. Herr Donhauser ist, den kennen Sie wirklich als Lyriker. Er macht viel, er verfasst auch viel Prosa, Essays. Er ist in Liechtenstein aufgewachsen, lebt heute in Wien. Von 1976 hat er Germanistik und Romanistik studiert. Er hat als Lyriker sehr viele Preise gewonnen, zum Beispiel unter anderem den Ernst-Jandl-Preis, den Georg-Trakl-Preis. Hier ist es ein wirklich auch für ihn außergewöhnliches Projekt, da er Wittikow, an dem Stifter selbst über 10 Jahre geschrieben hat, ist ein tausendseitiges Werk, manche von Ihnen mögen es kennen. Er hat sich dafür begeistert, es gab eine Art Entzündung und hat sich in diesen Text mit eingeschrieben. In der Beschäftigung mit diesem Text wurde sein eigener Text und der von Stifter zu einem verwobenen eigenen Sprachstück. Und das möchten wir gerne vorstellen. Herr Donhauser wird also einen Teil daraus lesen.
Schönen Tag. Ich lese den Beginn und werde zweimal dann springen. Wer das Vorwort liest, das Adalbert Stifter im ersten Band von Wittikow voranstellt, findet darin die Entstehung dieses Werks mit der Kindheit und dem Jünglingsalter in eins gesetzt. Es sind Erinnerungen und Erzählungen des Volkes, in welchen dem Kind schon öfter Spuren jenes Geschlechts entgegentraten, das nicht genannt wird, sondern, so heißt es, im mittäglichen Böhmen gehaust hat. In Spuren ist also das, was Adalbert Stifter in der vorangehenden Widmung einen Dichtungsversuch nennt, sehr früh schon angelegt. Und diesen Spuren ging der Jüngling nach, indem er manchen Tag in den Trümmern der Stammburg dieses Geschlechts zugebracht hat. In jenen Trümmern geht der Jüngling so den Spuren dessen nach, was zu Erinnerungen und Erzählungen zertrümmert dem Kind schon entgegentrat. Es ist eine Suche, welche den Jüngling manchen Tag in den Trümmern zubringen lässt, und das Gesuchte oder nicht in Trümmern liegende nennt das Vorwort dann das Ding, das nicht er, der Jüngling, sondern das sich in verschiedenen kindischen Versuchen dichterisch zu gestalten strebte. Kindisch, wenn auch dichterisch, sind diese Versuche insofern, als es immer noch verschiedene sind, das heißt trümmerhaft geschiedene, die dem Ding so nicht zu entsprechen vermögen. Später erst, unbestimmt später, fand sich etwas Ernsteres, wenn auch begleitet von trümmerhaftem, nämlich Unterbrechungen und Wiederaufnahmen, zusammen. Und dieses Zusammenfinden ist wie das vorausgehende Gestalten eigengesetzlich und ging so, wieder das Vorwort, in jüngster Zeit der Vollendung entgegen, wobei die Vollendung wiederum nicht vorbehaltlos gelingt, sondern durch ein langes Unwohlsein aufgeschoben wurde. Der Aufschub mag zwar beträchtlich gewesen sein, doch von Unterbrechungen scheidet ihn, dass er, was er aufschiebt, nicht mehr in Trümmer legt. In diese Zeit des Aufschubs fällt aber nun der Ratschlag von Freunden, vorerst den Beginn des Werkes vorzulegen, es also trümmerhaft vorzulegen, was hiermit geschieht, wie das Vorwort sagt, dass die Ersprießlichkeit dieses Entschlusses einem glimpflichen Urteile anheimstellt. Das Trümmerhafte als ein erster Band wird so einem nachsichtigen Urteil angeboten und dann vom Wunsch begleitet, dass die Männer der Geschichte, falls einige von ihnen die folgenden Blätter einer Durchsicht würdigen, also das Lose des Gebündelten einer Prüfung unterziehen, nichts zu viel Unrichtiges und die Männer der Dichtung nicht zu viel Unkünstlerisches finden mögen. Dieser Wunsch verdeutlicht die Befürchtung, aber auch den Anspruch, der mit der Veröffentlichung einhergeht. Denn das Vorgelegte möchte ein Doppeltes sein, Chronik und Dichtung, geschichtlich richtig und künstlerisch. Denn zu hoffen, dass es wahr und schön sei, wagt das Vorwort nicht. Und für die kommenden Trümmer oder Bände wünscht es sich ein besseres Gelingen, wobei dieses Gelingen an die Beendigung meines, so heißt es, Unwohlseins geknüpft ist. Von mein aber war erst einmal, nämlich am Anfang, die Rede, da dieser lautete, in meiner Kindheit. Sodass es ist, als wären Kindheit und Unwohlsein das, was sich Adalbert Stifter als ihm eigen zugesteht. Und gaben ihm Freunde den Rat, vorerst den Beginn des Werkes vorzulegen, so wünscht er sich nun, dass Gott ihm die Beendigung seines Unwohlseins und eine neue, erhöhtere Kraft schenke, womit eine zweite Bedingung für das Seltene, das Gelingen oder gar bessere Gelingen genannt wird. Denn das Bessere oder Ganze benötigt nebst der Erneuten eine erhöhtere Kraft, wobei diese Einsicht das Scheitern schon vorwegnimmt, das unausweichlich ist, wenn jenes Erhöhtere nachlässt, als könnte nicht gerade im Nachlassen auch eine Kraft als Mäßigung wirksam sein. Denn das Wort ist stärker als die Wurfschleuder und die Mäßigung besiegt den Erdkreis, heißt es sehr viel später, nämlich im letzten, dritten Band, aus dem Mund jenes Mannes, dessen Name am Anfang des ersten Bandes nicht genannt wird. Dass das Wort stärker sei als die Wurfschleuder, also stärker als das Stadtmauern zertrümmernde Kriegsgerät, will sagen, dass das Wort die Wurfschleuder an zertrümmernder Kraft übertrifft oder eben jener Kraft widersteht und also insofern stärker ist, als es der Zertrümmerung widersteht, folglich unzerstörbarer ist als die Wurfschleudern, deren Größte in einem der Kriege zertrümmert und angezündet werden wird. Doch hat man die Fortsetzung des Satzes von dem Wort und der Wurfschleuder im Auge, so meint stärker vor allem, dass die Reichweite des Wortes jene der Wurfschleuder übertrifft, denn von der Mäßigung wird gesagt, dass sie den Erdkreis besiege, was einer Reichweite entspricht, hinter der Wort- und Wurfschleudern unvergleichlich zurückbleiben. Der Mäßigung wird also ein Sieg zugesprochen, neben dem alles Geschleuderte, ob Stein oder Wort, ein kläglicher Wurf bleibt, wobei der Sieg der Mäßigung das Ermessen der Kraft des Wortes zu dem Vergleich mit der Wurfschleuder so weit hinter sich lässt, dass außer Kraft gesetzt scheint, was an Zerstörerischem durch das Wort vom Wort als Wurfschleuder freigesetzt wurde. Denn die Mäßigung lässt auch die Unbedachtheit hinter sich, womit Worte ausgesprochen werden, und ihr Sieg beruht nicht auf einer größeren Zerstörungskraft. Sie siegt nicht, indem sie zerstört, sondern indem ihr keine Grenzen gesetzt sind, besiegt sie den Erdkreis. Der Mäßigung ist so auch das Wort unterstellt, denn es mag maßlos sein, doch nur als Gemäßigtes ist ihm der Erdkreis nicht entzogen. Das Wort von dem Sieg allerdings bleibt, als wäre ausgeschlossen, dass die Mäßigung auf friedlichem Weg den Erdkreis umfasst, also dass es letztlich zum Dilemma des Dichtungsversuchs gehört, dass allein der Krieg es ist, der die Mäßigung siegen lässt, auch wenn es dann wiederum die Mäßigung sein soll, die den Sieg aus dem Krieg davonträgt. das ist die einzige Stelle, in der ich vorgreife. In Folgenden wird jetzt der Roman Vitico, also nicht Roman, Entschuldigung, der Dichtungsversuch Vitico nacherzählt, und immer wieder in gewissen rhythmischen Abständen gehe ich auf das ein, was dem Autor an sprachlichen zustößt. Es ist nicht nur gestaltbar, es heißt, in der Weise, wie Stifter die Sprache liebt, schenkt sie sich ihm auch. Das heißt, die Sprache spricht, aber nur, solange der Autor schreibt. Ich gehe mal auf eine kurze Passage ein, wo es um einen Ritt geht. Ich muss leider auf die Überleitungen verzichten. Ja. Das Pferd ging durch die Schlucht in langsamem Schritte. Dieser langsame Schritt aber ist jener der Erzählung, die nur Schritt für Schritt das Wesen dessen, was nicht zu ergründen ist, preisgeben wird. Und die sie nicht schon weiß, doch weiter und wieder vom Pferd dann erzählt. Als es über sie, die Schlucht, hinausgekommen war, ging es wohl schneller, aber immer nur im Tritte, was einen mäßigen Wechsel der Geschwindigkeit andeutet. Der Reiter selbst gerät gleichsam in Vergessenheit oder hat sich, so könnte man seine Abwesenheit auch lesen, selbstvergessen dem Pferd anvertraut, von dem es heißt, es ging einen langen Berg hinan, dann eben, dann einen Berg hinab, eine Lehne empor, eine Lehne hinunter, ein Wäldchen hinein, ein Wäldchen hinaus, bis es beinahe Mittag geworden war. Diese Art nun, auf Beschreibung zu verzichten und einen Weg mit hinan und eben und hinab und empor und hinunter und hinein und hinaus wiederzugeben, um ihn dann in die Zeitangabe beinahe Mittag münden zu lassen, gibt als sprachlich nahezu eintönige Bewegung die Gelassenheit des langsamen Ritts noch einmal wieder, ohne von einer Gelassenheit zu sprechen. Die Zeitangabe beinahe Mittag ist dann auch das Scharnier, das den Wechsel von Pferd zurück zum Reiter unauffällig ermöglicht. In dieser Zeit langte der Reiter unter einigen hölzernen Häusern an, die den Namen des Hauzenberges führten. Und der Weg, den der Reiter von einer frühen Stunde eines Tages bis beinahe Mittag oder von Passau nach Hauzenberg zurückgelegt hat, wird dann anhand der Temperatur und des Baumbewuchses dargestellt. Es war hier schon kühler als an der Donau, denn da in Passau viele Obstbäume standen, ragte hier nur der Waldkirschbaum empor. Er stand vereinzelt und stand in einer Gestalt, die in manchen Teilen zerstückt war und bewies, dass viele harte Stürme in den Wintern an ihm vorübergegangen waren. Und ausdrücklich wird der zerstückten Gestalt des Waldkirschbaums die schöne Bildung der Eberesche entgegengesetzt, wenn erzählt wird. In sehr schöner Bildung dagegen stand die Eberesche umher. Sie stand bei vielen Häusern und mischte das Grün ihres Laubes und das beginnende Rot ihrer Trauben zu dem Grau der Dächer. Und das beginnende Rot setzt sich über weit vorgehende rot bemalte Tagebalken sowie rot angestrichene Türpfosten und ein Tor in einen Hof fort. Die Herberge war ein Steinhaus, stand auch neben Ebereschen und hatte ein flaches, weit vorspringendes Dach, auf dem große Granitstücke lagen. Die Tragebalken gingen weit hervor und waren zierlich geschnitzt und rot bemalt. In der Gassenmauer war eine Tür, deren Pfosten rot angestrichen waren. Sie führte in die Schenkstube. Nicht weit von ihr war ein Tor, das in den Hof ging. Also ich verzichte hier auf die klangliche Analyse, aber Sie hören schon dieses O, dass die Ankunft sozusagen in diesem O mit dem Tor und dem Hof und den rot bemalten Balken sozusagen, dass die klangliche Ebene eher schon eine trägt, den Text. Aber es geht nicht nur darum zu klingen, sondern der Klang ist schon auch von Bedeutung getragen oder umgekehrt, der trägt Bedeutung, Und das versuche ich jetzt in der nächsten Stelle, die ich vorlese. 39, ja genau. Also hier heißt dieser Reiter inzwischen Vitico. Und ich lese nach einem Ritt eine Ankunft auf einer Höhe. Gegen Abend kommen Vitico und sein Führer aus dem Wald und auf eine Anhöhe, sodass es von Vitico heißt, hier hielt er plötzlich an und seine Augen konnten weit und breit herumschauen. Er sah mittagwärts auf das Bayerland, das blau mit Wäldern, Fluren und offenen Stellen dahinlag bis zu den noch blaueren Alpenbergen, in denen manche Matte mit Schnee glänzte. Gegen Morgen davon sah er die Ostmark mit den blauen Fluren und Wäldern und Feldern, in der der junge Leopold herrschte. Es war ein weites Gebiet, das er betrachtete, und zu seinen Füßen lag der Wald, durch den sie heraufgekommen waren, und andere Wälder. Das Erstaunliche dieser Darstellung des Fernblicks ist nun, dass das, was Vitico sieht, mit Abweichungen stets das Gleiche ist und dieser Sachverhalt als solcher nicht benannt, sondern ihm entsprochen wird, indem Worte wiederholt und lediglich in ihrer Reihenfolge variiert werden. So wenn es vom Bayerland heißt, dass es blau mit Wäldern, Fluren und offenen Stellen dahin lag, und von der Ostmark, dass Vitico sie mit blauen Fluren und Wäldern und Feldern sah. Und auch der Fernblick wird variierend wiederholt, wenn es zuerst hieß, dass Viticos Augen weit und breit herumschauen konnten und dann, dass es ein weites Gebiet war, das er betrachtete. Dass dann aber der Wald vor anderen Wäldern genannt wird, scheint diesen auszuzeichnen, wobei sich darauf eine Wiederholung als Spiegelbildlichkeit einstellt, wenn gesagt wird, und als Vitico sich gegen Mitternacht wendete, ging der Wald, auf dessen Scheide er stand, so dicht und breit hinab, wie der gewesen war, durch den er heraufgeritten war. Vitico steht gleichsam auf der Spiegelachse von Wald und Wald, aber auch von Vergangenheit und naher Zukunft, wie sich zeigen wird. Zuvor aber heißt es, und unten floss die Moldau. Oder dann, und jenseits des Wassers, lag das Land Böhmen in schönen Wäldern und dann wieder in Wäldern und dann in Gefilden, die mit Gehölz wechselnd mit nahrungstragenden Fluren bedeckt waren. Deutlich wird hier nun der liebendere Blick, der eher singt als sagt, was er sieht, wenn nach dem Auftakt eine Reihe von A-Lauten als Wasser und Lag und Land eine Weite gleichsam eröffnet, wenn auf Böhmen das Wort Schönen reimt und auf Wäldern, dann Wäldern noch einmal, sowie auf wieder die Gefilden, von denen der Blick als Lied zu dem Gehölz führt, das Ö noch einmal aufgreifend, um dann in einem Wechsel von A, U und E-Lauten den Satz ausklingen zu lassen in den nahrungstragenden Fluren. Und der Erzähler, er ist Vitico wieder nah, da er nicht vom Vortag, sondern von gestern spricht, wenn der nächste Satz lautet, den Wald sah er, auf dem er gestern gestanden war, den Wald, in dem sich der schwarze See befand und dann noch weiterhin stark dämmerige Wälder. Was sich so addiert, kennt als Summe nicht ein Ganzes, sondern setzt sich über die Grenze des Sichtbaren ins Dämmerige einer Mehrzahl fort, die als Wälder keine Grenze kennt. Auch gegen Morgen war Forst an Forst dahin, sagt der letzte Satz dieses Abschnitts und erzeugt so noch einmal ein Endloses, indem er ein O ans andere reiht, bis der nächste Abschnitt sich mit folgender Zeile deckt. Da sollte eine Königsburg stehen, sagte Vitico, worauf Florian sagt, ja, da könnte ein hoher Herr hausen. Und Vitico feststellt, der Wald ist weit größer, weit dichter und weit undurchdringlicher als der um Heinrichs Wohnung unter den drei Sesseln, und es ist hier weit und frei und herrlich. Das Weite aber, dreifach Teil einer Steigerung im Vergleich von Heinrichs Wohnung, wird in diesem Satz zu einer Weite, die sich mit der Freiheit und der Herrlichkeit verbindet und so alles Vergleichen hinter sich lässt.
Ja, Sie haben an diesem An diesen Beispielen haben Sie vielleicht gesehen, wie Herr Donhauser als Lyriker diesen Text durchdringt. Und er beißt sich wirklich durch die ganze Gründungsgeschichte Böhmens, die ja in Wiegjuko verhandelt wird. Man reitet wieder durch den Wald, man geht mit. Was hat Sie gepackt an Wittikow, dass Sie das so durchdringen wollten und sich zugleich aneignen und aber auch betrachten wollen? Was war da der Auslöser?
Nun ja, ich habe mich in diesem Text regelrecht verirrt. Ich habe zuerst die Absicht gehabt, lediglich 20 bis 30 Seiten ein Essay zu schreiben, ne, der sich mit einigen Fragen der Mäßigung und so beschäftigt, und bin nach und nach ins Nacherzählen gekommen, habe gemerkt, jetzt geschieht etwas, was so nicht geplant war. Das heißt, ich habe weder nach einem Konzept, noch an einem Projekt gearbeitet, sondern ich bin in die Sache hineingeraten und habe dann nach und nach schon realisiert, was mich daran interessiert. Und das ist einerseits, nehme ich die Bezeichnung Dichtungsversuch ernst, die Stifter da voranstellt in seiner Widmung, und habe mich gefragt, was ist daran Dichtung? Wo finden wir Dichtung? Und Dichtung findet man sich in verschiedenster Weise, die ich jetzt, ja, einerseits im Klanglichen, wie Sie jetzt gehört haben, nicht? Dass der liebendere Blick eben nicht so beschrieben wird, wie da ging ihm das Herz auf, wie er da oben steht auf dem Ding, sondern durch dieses, dass die Sprache anfängt zu singen, ne, das zu klingen, das zeugt von dem emotionalen Meer. Und das hat mich auch fasziniert, diese Übersetzungsleistung, dass man nicht sagt, was geschieht, sondern dass es sprachlich wird, also dass es in einer ganz anderen Weise sprachlich wird. Und dann, was war es denn noch? Das Scheitern, also das geht, ich habe ja vom Dilemma gesprochen, nicht? Dass das Dichtungsversuch in ein Dilemma gerät, nicht? Dass der Krieg der Mäßigung zum Sieg verhilft, was ja eine ganz schwierige Sache ist, wenn am Schluss Verräter bezahlt und Hände abgehackt werden, heißt das, da ist die Mäßigung auf einem schwierigen Weg. Nicht? Und dieses Scheitern oder Scheitern, ja, das ist hier in einer Weise, vielleicht schwieriges Wort, aber wahrhaftig, das ist kein Stilmittel. Also das ist das Fragmentarische dieses Buches, ist nicht, weil das jetzt halt ein Stilmittel ist, dass man sozusagen weiß, das Ganze ist noch nicht mehr möglich, sondern das Ganze wird versucht und er geht an diesem Ganzen in einer gewissen Weise zugrunde. Ne? Und ja, das sind so einige Aspekte, ja.
Der Held Wittikow ist ja auch einer, der sich, also der ist moralisch und standhaft und hält sich aber im Tun selbst nicht immer an die Norm. Ist das hier im Schreiben bei Stifter auch so, wie sein Held?
Also eine Norm in dem Weise. Also, na, ich würde sagen, es wechselt diese Erzählweise stark zwischen Erzählung und Aufzählung. Das heißt, zwischen ornamentalem Aufzählen, aneinanderreihen und Erzählen, indem man sinnstiftend erzählt. Und dann gibt es einfach Passagen, wo er eine halbe bis eine Seite lang Namen von Adligen in tschechisch-deutsche Mischung sozusagen aufzählt bei einer Versammlung. Und das sind natürlich auch erzählerische Dinge, die in der Weise, ja, ein Faszinosum waren für mich. Aber dass er sich nicht an die Regeln hält, das würde ich nicht sagen. Es tritt am Schluss eine Beschleunigung auch im Erzählen auf. Das wäre vielleicht ein. Aber die Erzählweise ist sozusagen, der Text setzt die Mäßigung um, indem er eben sehr langsam erzählt. Heute habe ich im Frühstücksraum gehört, Lesebeschleunigung, wie man das fördern kann, also wie man möglichst schnell durch ein Buch durchkommt. Und ich möchte jetzt dem nicht die Langsamkeit entgegenzusetzen, weil diese Polaritäten sind sich zu sehr bedingen, nicht? Also es ist ja nur der umgekehrte Sack, der Raserei ist dann das Langsame, sondern es gibt ein Tempo, das sich der Situation anpasst. Es gibt hier auch Passagen, wo schnell erzählt wird, nicht? Und das ist auch das Faszinosum, dass es die Mäßigung jetzt nicht einfach so zum Dauerprogramm wird, aber es setzt sich sprachlich eben um, nicht als Botschaft, dass es in den Mund gelegt wird von jemandem, sondern dass es als Erzähltempo weitgehend den Roman bestimmt. Ja.
Sie haben es Waldwand genannt, weil auch diese Schritte und die Ritte in den Wald ja eine große Rolle spielen. Also die Rolle des Waldes war Ihnen so präsent?
Ja, Waldwand ist einerseits, das ist ein Wort, ein Stifter. Es gibt die Felswand, die Seewand und die Waldwand, sind die drei Wände, die hier auftauchen. Und der Text hat natürlich auch etwas von einer Waldwand. Man kommt nicht durch. Also es ist ein Reichtum und eine Dichte. Und man sieht vor lauter Wäldern den Wald nicht. Das gibt es tatsächlich, die Stelle. Sie sehen vor lauter Wäldern den Wald nicht. Also da gibt es einen großen Wald, den sehen Sie nicht, weil andere Wälder davor sind. Und das, dieses Undurchdringliche bleibt, obwohl ich natürlich versucht habe, einen Weg durch diese Undurchdringlichkeit zu bahnen. Es gibt x andere Wege. Ich habe den gefunden, der meinen, eben wie gesagt, zum Beispiel Dichtungsversuch, warum ist das Dichtung, meinen Fragestellungen irgendwie entspricht, nicht? Oder so ungefähr, ja.
Sie haben gesagt, dass Stifter die Sprache zugestoßen ist. Ist es Ihnen auch so widerfahren, dass Ihnen durch die Begegnung mit diesem Werk die Sprache, die Sie gefunden haben, auch zustieß?
Ja, das kann man so sagen. Also sagen wir so, mit den zugestoßen meine ich schon Momente. Das ist ja immer, sein ist die Gestaltung. Da greift man, also da strukturiert man, da baut man auf. Und dann gibt es dieses Nachlassen, wo einem die Sprache etwas einflüstert, was man eben nicht gestalterisch erreicht. Also dauernd kann das nicht sein. Und das sind die Geschenke, die die Sprache einem bereithält, wenn man sie relativ vorbehaltlos liebt. Ja? Also eine gewisse Sprachbesessenheit auch hat. Nicht? Und das sind die Momente, die Poetizität besonders stark da ist. Also das heißt, dabei gewinnt die Sprache eine Eigengesetzlichkeit, die normalerweise mit der Poesie, also mit der Dichtung verbunden wird und nicht mit der Prosa. Ne? Weil die Prosa doch eher eine gestaltete Großform ist. Das ist jetzt alles, natürlich können Sie mir widersprechen, ich weiß das ein bisschen, aber im Grund, wenn man grob abstrahiert, ist das so schon richtig.
Ne? Dann hören wir mit der Liebe zur Sprache auf.
Ja, gut, danke.
Dankeschön. Also unser Stand ist gleich hier links um die Ecke. Da können Sie auch Herrn Donesoll noch um Autogramme bitten.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.